Ich meine, was wir jetzt in der Wissenschaft, um nur das einmal gesagt zu haben, mit der künstlichen Intelligenz jetzt, womit wir damit zu tun haben, das ist natürlich auch ein Wahnsinnsglaube, ein allmächtiger Glaube oder anders ein Glaube an die Allmacht der menschlichen Intelligenz. Der hat, glaube ich, an Stärke nicht mehr und nicht weniger, als wir es in bestimmten Religionen ebenfalls haben.
50 Minuten, Folge 2, Religion. Wir begrüßen in unserer zweiten Podcast-Folge Susanne Lannwert, Professorin für Religions- und Kulturwissenschaften. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit der Geschichte der Religionen, aber auch mit ganz aktuellen Themen wie Bildern oder der öffentlichen Darstellungen des Islam. Außerdem verbindet sie Religion und Psychoanalyse miteinander, denn ihrer Ansicht nach sind Menschen und Kultur ohne Religion nicht denkbar. Und damit widerspricht sie einer häufigen Haltung der Psychoanalyse gegenüber der Religion. Sigmund Freud betrachtet Religion beispielsweise als etwas, das der Mensch irgendwann überwinden kann. Warum Glauben die Menschen heute noch immer fasziniert und wie man die Zusammenhänge wissenschaftlich erforschen kann, erzählt uns Susanne Lannwert in diesem Gespräch. Wir haken nach, was Religion eigentlich ausmacht, wie sie funktioniert, wie sie in die Welt kommt und natürlich, was bis heute Religion und Psychoanalyse verbindet.
Herzlich willkommen, Frau Lannwert. Wir haben uns heute getroffen, um über das Thema Religion zu sprechen. Insofern gleich mitten rein. Was ist denn Religion?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich versuche es mit einer Arbeitsdefinition und denke, dass in unserem Gespräch dann weitere Facetten des Arbeitsbegriffs klarer werden. Eine Arbeitsdefinition meine wäre oder ist, Religion ist eine Kulturtechnik neben anderen Kulturtechniken und damit ist es ein kulturelles Phänomen mit als komplexes Gebilde mit unbewussten Dimensionen. So viel vielleicht erstmal an dieser Stelle.
Klingt ja noch relativ abstrakt.
Klingt abstrakt.
Ja.
Okay. Dann bringe ich jetzt mal zwei tradierte Religionsdefinitionen, um zu sehen, ob die vielleicht weniger abstrakt sind. Sollen wir mal das machen?
Ja, ja, das ist interessant. Also könnte natürlich sein, dass es dabei rauskommt, dass es genauso abstrakt ist. Aber das, das ist ja interessant auch zu merken erstmal. Ne? Ist vielleicht etwas, was so im ersten Moment gar nicht so richtig greifbar ist.
Das ist der Punkt und deshalb, also das, was Sie jetzt gesagt haben, ist der Punkt, es ist letztendlich nicht wirklich greifbar und aus dem Grunde haben wir eigentlich in der Religionswissenschaft jahrzehntelang darauf verzichtet, Religion überhaupt zu definieren. Das muss man vielleicht mal klar sagen. Nichtsdestotrotz gab es immer Versuche, das zu tun. Der berühmte französische Religionssoziologe Émile Durkheim zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also um 1900, hat beispielsweise, die könnte ich jetzt vorlesen, eine Definition gebracht, ein solidarisches System von Überzeugungen und Praktiken, die sich auf heilige, das heißt abgesonderte und verbotene Dinge, Überzeugungen und Praktiken beziehen, die in einer und derselben moralischen Gemeinschaft, die man Kirche nennt, alle vereinen, die ihr angehören. So in der Art sind dann immer, bis in die 70er, 80er Jahre, immer die Definitionen von Religion, also sehr viele Schachtel, ein Schachtelsatz quasi bestehend aus, weiß ich nicht, sieben Nebensätzen und dann werden die durchbuchstabiert. Deshalb finde ich eigentlich zu sagen, Religion ist eine Kulturtechnik neben anderen. Jetzt könnte man überlegen, welche gibt es denn noch? Wissenschaft zum Beispiel, Kunst, Politik. Also es ist eine Kulturtechnik neben anderen, finde ich dagegen eigentlich relativ greifbar. Es bleibt natürlich allgemein.
Ja,
man müsste dann nach den Differenzen fragen.
Wobei interessant ist da ja, also wenigstens bei diesen tradierten Religionsbegriffen, dass relativ schnell so institutionelle Zusammenhänge damit reinkommen. Ja? Also den meisten in unserem Kulturkreis ist Religion sicherlich erstmal vom Christentum bekannt, also aus der Kirche entsprechend auch, die ja nach wie vor eine durchaus große Rolle im gesellschaftlichen Leben spielt. Also manche gehen nur an Weihnachten in die Kirche beispielsweise, ist so ein Klassiker. Andere lassen sich taufen oder heiraten sogar kirchlich. Spätestens bei der Beerdigung geht es dann quasi wieder in die Kirche. Würden Sie dann da sagen, also auch im Sinne Ihrer anderen Definition sozusagen oder Ihrer allgemeineren Definition, muss man Kirche und Religion voneinander trennen oder kann man das überhaupt voneinander trennen? Jetzt auch im Sinne von anderen Religionen, das muss ja dann nicht unbedingt Kirche sein, kann ja auch eine andere Form der Institutionalisierung sein, aber muss man das voneinander trennen?
Grundsätzlich nicht. Also, weil wenn man es voneinander trennt, wenn man sagt, Religion ist was ganz anderes als ihre Institutionen, wie zum Beispiel Synagoge, Moschee, Kirche, dann schlägt man ja was weg, was aber dringend zu den einzelnen Religionen mit dazugehört. Also Christentum ohne Kirche ist schlechterdings nicht denkbar. Ihre Frage zieht aber, glaube ich, oder könnte man schon konstruktiv verstehen, dahingehend, dass es neben den institutionellen Religionen und Religionsformen, wie sie dann in der Kirche, in der Moschee, in der Synagoge praktiziert werden oder im Tempel, im Hindu-Tempel, gibt es eine Fülle von religiösen Formen im Alltagsleben, auch im sozusagen im öffentlichen Leben, in der Architektur, die mit diesen institutionellen Religionsformen nicht gefasst werden können. Also ich meine jetzt, ne? So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worauf auch Ihre Frage zielte. Ob man es trennen soll? Nein, man kann es nicht trennen, weil die Kirchen sind, beziehungsweise die Gebäude, die Architekturen gehören mit zu der Religion, aber Religion geht darin nicht auf. Die verschiedensten Religionen, egal wo sie hingucken, ob Buddhismus, Islam, Hinduismus, haben ihre Architekturen, aber sie haben auch ihr Nichtmaterielles. Und das Nichtmaterielle der Religion kann man auch mit in den Blick nehmen. Mhm. Also mit Nichtmateriell meine ich jetzt die Gedanken, die Vorstellungen, die verschaffen sich dann zwar meistens auch eine Materialität, aber erstmal lassen wir sie jetzt stehen als symbolisches Kapital quasi.
Ist ja im ersten Schritt immer erstmal etwas Privates, eigentlich ja sogar Intimes, ne? Also der eigene Glaube, der eigene, die eigene Vorstellung, der eigene Weg hin zur Kirche muss ja erstmal eine innere Beschäftigung im ersten Schritt bedeuten, wenn man so will, an der Stelle.
Das ist sehr schön, weil das sagen wir so, die wir mehr oder weniger, ob gewollt oder nicht, christlich sozialisiert sind. Mhm. Das heißt, für uns ist Christentum, ist die Religion etwas sehr Privates. Und wenn ich jetzt sage, christlich sozialisiert, dann ist es eigentlich noch falsch, weil das ist nicht Christ, das ist jetzt nicht das Christliche insgesamt, sondern das ist tatsächlich das Protestantische, dass die Religion sozusagen in uns hinein verlegt hat oder versucht hat, es in uns hinein zu verlegen.
Ah, okay, das ist gar nicht traditionell so.
Nein, das ist eine historische Entwicklung, die so betrachtet, wenn wir jetzt sehen, über 2000 Jahre alt ist das Christentum, jetzt nur fürs Christentum gesprochen, dann ist natürlich das Protestantische, und ich meine jetzt gar nicht Luther, sondern die danach kamen, also Luther selbst war noch sehr katholisch in gewisser Weise, ab da vollzog sich so etwas wie Religion und Privatsphäre. Da kam das erst. Und vorher war Religion, und da können wir jetzt egal wohin gucken, gerne in die römische Religion, weil die christliche Religion ganz viel aus der römischen Religion übernommen hat, unter anderem den Brauch des Kerzen und Weihrauch, das ist alles römischer Kaiserkult, das muss man sich vorstellen. Da war das eine öffentliche Aktion. Da war das grundsätzlich, waren das öffentliche Handlungen, wie sich Religion. Und so wurde dann auch Nicht-Religiosität bestraft, wenn nämlich jemand an diesen 3 bis 5 Mal im Jahr stattfindenden öffentlichen, zeremoniellen, religiösen Handlungen nicht teilnahm, dann galt das als gegen die Religion eingerichtet oder eingestellt.
Das wirft nochmal ein anderes Licht auf die Frage, die ich gerade im Kopf hatte, nämlich was das ist, was also auch bis heute Religion oder Glaube trotz der Unbeweisbarkeit Gottes in leichte Anführungszeichen gesetzt für viele Menschen so bedeutsam ist. Also nach wie vor spielt das hier eine sehr große Rolle. Warum glauben wir an etwas, von dessen Existenz wir nichts wissen? Also obwohl das ins Private verlegt ist, obwohl es, ich sage mal, also wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, ja offensichtlich diesen gesellschaftlichen Druck gar nicht gibt. Wir müssen nicht, so niemand muss glauben, niemand ist gezwungen, sich da irgendwie anzugliedern sozusagen.
Das ist jetzt eine ganz schöne Überleitung eigentlich zu dem, weshalb die Religionswissenschaft oder jetzt in meinem Fall meine Professur hier an der Psychoanalytischen Universität so gut, denke ich, aufgehoben ist, weil nämlich das jetzt den Bereich berührt, Religion setzt ein Stück weit den Menschen als extrem bedürftiges, verletzliches Wesen voraus. Und das ist ja eine Parallele zur Psychoanalyse. Davon gehen wir in der Psychoanalyse ebenfalls aus. Und jetzt in der Folge heißt das nichts anderes als, so wie es Freud in Anlehnung an Fontane mal relativ knapp gesagt hat, es geht nicht ohne Hilfskonstruktionen. Das heißt, wir können nicht ohne Hilfskonstruktionen. Der eine sucht sich diese Hilfskonstruktion, die andere jene. Sie können sagen, auch Kunst ist wie eine Hilfskonstruktion. scharf formuliert, womöglich auch Wissenschaft. Der Unterschied liegt dann ein bisschen darin, wie wird in diesen verschiedenen Kulturtechniken das Verhältnis von Wahrheit und Illusion zum Beispiel diskutiert? Gibt man das zu erkennen oder gibt man es nicht zu erkennen? Weil Sie hatten ja vorhin gesagt, das sind doch Glaubenssysteme und man weiß, dass das nicht existiert. Und wieso glaubt man trotzdem daran? Also wieso glaubt man trotzdem daran, würde ich beantworten. Es hat zu tun mit unserer Bedürftigkeit als Menschen. Und es gibt sicherlich genügend Menschen, die, egal jetzt ob hinduistisch, buddhistisch, muslimisch, aber natürlich an die Gegenstände ihrer Religion glauben. Und für sie sind die dann auch existent. Also das ist ja unsere Position, die sagt, naja, Gott ist eine schöne Fantasie, aber wer glaubt wirklich daran, dass es ihn gibt?
Das würde ich gerne gleich noch ein bisschen näher besprechen. Noch eine Zwischenfrage vorher, sozusagen als Weg dahin, Religion und Wissenschaft. Sie haben es jetzt schon zweimal auch im Kontext miteinander erwähnt. Offensichtlich ist es ja so, auch wenn Religion keine Wissenschaft ist, also selbst keine Wissenschaft ist, dass es sich offensichtlich wissenschaftlich thematisieren lässt. Sie haben ja auch Religionswissenschaft beispielsweise studiert. Wie muss man sich das vorstellen, wie wird Religion als wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstand behandelt? Also was ist vielleicht das Besondere oder wie ist die Herangehensweise?
Jetzt der Religionswissenschaft.
Ja.
Also Religion und Wissenschaft hat natürlich eine... Die ist genauso alt in gewisser Weise, sie ist eigentlich älter. Die Wissenschaft der christlichen Religion heißt ja eigentlich Theologie, also die Lehre der Logos, die Lehre von Gott. Und die gibt's ja bis heute auch. Und wir könnten jetzt sagen, was ist denn der Unterschied zwischen Theologie, den Theologien und der Religionswissenschaft? Und da könnte man erstmal sagen, die Religionswissenschaft ist, wenn sie nicht an einer theologischen Disziplin angesiedelt ist, bekenntnisfrei. Das heißt, wir leisten kein Glaubensbekenntnis, um dieses Fach zu studieren in der Religionswissenschaft. Das hängt so ein bisschen von ab. An der Humboldt-Universität zum Beispiel ist die Religionswissenschaft Bestandteil der Theologie und also wird dort auch ein Glaubensbekenntnis zur christlichen Religion erwartet. Ah, okay. In der Religionswissenschaft an der Freien Universität zum Beispiel ist das nicht der Fall. Da ist die Religionswissenschaft unabhängiges Fach, also soweit man an einer Universität unabhängig sein kann, aber ne, nicht theologisch gebunden und damit ist auch kein Glaubensbekenntnis erforderlich. Das sagt vielleicht schon ein ganz klein bisschen was aus über die Bandbreite des wissenschaftlichen Feldes, das zu bearbeiten sein könnte. Verstehen Sie? Denn ob ich etwas bekenne, mich sozusagen schon einmal bekennen muss als Entrebillet, schränkt eventuell ja auch ein bisschen den Blick auf das ein, was ich da erforsche. Religionswissenschaft als solche ist im 18. Jahrhundert entstanden, wie all diese Disziplinen. Die Theologie ist tatsächlich älter, die beginnt in gewisser Weise mit der Scholastik, also 12. bis 13. Jahrhundert. Das waren dann aber alles Scholastiker, also überzeugte Christen, in dem Fall überzeugte Katholiken, die dann Philosophie lehrten und die Philosophie mit der Religion, der christlichen Religion versuchten zu verknüpfen. Mhm. Religionswissenschaft ist im vergleichenden Sinne entstanden. Das heißt, Comparative Religion, weil es zunächst britische Wissenschaftler waren, Max Müller, jetzt habe ich den zweiten Vornamen vergessen, Max Friedrich Müller heißt er, glaube ich, der hat sozusagen diesen Vergleich der Religionen versucht, wissenschaftlich zu fassen. Die ersten Autoren und Autorinnen, es gab auch Jane Harrison zum Beispiel, Jane Ellen Harrison, die waren alle eigentlich christlich tradiert, das muss man so ein bisschen einschränkend dazu sagen, und haben sich die anderen Religionen aus der Perspektive der christlichen Religion angeschaut. Damit haben wir gleich so ein Gefälle auch drin, denn die anderen Religionen wurden dann meistens so ein bisschen, also die christliche Religion galt als die höchst entwickelste Form und alle anderen galten so ein bisschen als Stichwort Evolution.
Ist eine Position oder eine Idee, die mit der man heutzutage durchaus noch was anfangen kann.
Ne? Ja, die also, bis heute eigentlich konstant ist, ja, mehr oder weniger, ja.
Verstehe ich das richtig? Ist Religionswissenschaft als solches, also als Disziplin im 18. Jahrhundert dann auch in einem aufklärerischen Sinne entstanden?
Ja, wie grundsätzlich all die Wissenschaften damals. Ne? Mhm. Also das war sicherlich der Versuch der kirchlichen Autorität und der Wissensvermittlung, der Vermittlung der Wissensbestände, die nur sozusagen in Händen der Kirchen lag, etwas entgegenzusetzen. Insofern aufklärerisch, ja.
Ja. Mhm. Was würden Sie sagen, wieso ist religionswissenschaftliche Forschung wichtig, vielleicht auch gerade heute?
Jetzt sage ich immer meinen Klassiker, weil die Menschen ohne Kultur, und Religion ist eine kulturelle Produktion, ist eine Kulturtechnik unter anderem, aber sie ist auch eine Kulturtechnik. Menschen sind so nicht denkbar anders ohne. Also so wie es, wie wir jetzt wissen, dass vor 30.000 Jahren, also die ersten Zeugnisse in den Höhlen, werden jetzt heutzutage auch schon als Kunst interpretiert, die Höhlenmalerei. So würde ich sagen, die ersten Aktionen, deren Spuren wir dann an den Wänden finden, sind auch Ausdruck von zum Beispiel Bestattungsritualen. Ja? Mhm. Also heißt, irgendeine Form von religiöser Ausübung hat es, solange wir schauen können, in die Geschichte immer gegeben. Also als ob es sozusagen zum Menschen gehört. Und dann sind wir wieder so ein bisschen bei der Hilfskonstruktion.
Ja. Es ist, also wenn man so will, es ist eine Form der Kulturwissenschaft, könnte man auch sagen.
Das gilt, also als ich Religionswissenschaft an der Freien Universität studierte, sagte unser damaliger Professor Klaus Heinrich, sagte immer, die Religionswissenschaft ist eine kulturhistorisch orientierte Wissenschaft. Mhm. Ne? Also das Augenmerk auch darauf zu lenken, wir können das nicht als ein isoliertes Phänomen verstehen. Das geht ja gar nicht. Wir müssen die anderen, zum Beispiel auch die anderen Ausdrucksweisen, die anderen Expressionen des Menschen, wir müssen die mit hinzunehmen. Sonst, also Religion als ein isoliertes Ding existiert nicht, nicht? Das hat auch seine Finanzen, das hat seine Organisationsstrukturen, das hat seine Bilderpolitiken, seine Architekturen. Also das hängt ja alles mit dran, was auch sonst den Menschen auszeichnet oder die Menschen.
Also ich glaube, wir werden auf diese, ich sage jetzt mal Allgegenwart von Religion und auch diese historische Bedeutung auch nochmal zurückkommen. Sie haben ja eben schon diese Verbindung angesprochen von Religion und Psychoanalyse im Sinne eines gewissen, ich sage mal, Menschenbildes. Können Sie das vielleicht nochmal ein bisschen ausführen? Wie passen Ihrer Meinung nach Religion und Psychoanalyse zusammen oder verträgt sich das überhaupt?
Naja, ich denke, es verträgt sich unbedingt, wenn man unter Psychoanalyse den Versuch versteht, den Menschen aus einem momentanen Engpass herauszuhelfen. Also jetzt der klassische Fall von psychoanalytischer Kur ist, jemand ist an einer Sackgasse gelandet oder in einer Sackgasse gelandet und macht jetzt die psychoanalytische Kur, um da sozusagen danach wieder alleine weiterlaufen zu können. Mhm. Und da an der Stelle würde ich unbedingt auch sagen, ist der Link zur Religion, denn auch die Religion oder die religiöse Ausübung kann in solche Sackgassen führen. Der Klassiker zum Verhältnis von Religion und Psychoanalyse ist natürlich die Religionskritik von Freud, ja?
Ja.
Der davon ausging, also und aber auch nicht nur, das ist komplexer das Ganze, aber lassen wir es jetzt erstmal so stehen, der davon ausging, dass die religiöse Phase quasi eine Stufe der menschlichen Entwicklung ist, die es zu überwinden gilt. Ja, die wurde dann so ein bisschen verglichen mit Narzissmus, der ja auch zu überwinden sei, oder mit einer regressiven Phase, das sind so die Stichworte Narzissmus, Regression. Alles zu überwinden war der Glaube Freuds, wenn Sie so wollen, und mit ihm vieler anderer Psychoanalytiker. Das, denke ich, war von vornherein ein etwas schräg gestelltes oder missverständliches Verhältnis zur Religion, was nicht betrachtete, dass man selbst, also in dem Fall jetzt Freud und andere Wissenschaftler, auch immer Kinder ihrer Zeit sind. Das heißt, sie waren noch den evolutionistischen Ideen der damaligen Zeit, dass da etwas in Abläufen passiert und sich höher entwickelt. Diesen Ideen waren sie noch sehr, sehr, sehr verpflichtet. Und deshalb ging man von solch einer Höherentwicklung des Geistes, des menschlichen Geistes quasi aus. Und das ist schlechterdings, das weiß man seit den Feldforschungen eigentlich in der Ethnologie und anderen Wissenschaften, das ist obsolet,
wissenschaftlich obsolet. Vielleicht noch kurz als Hintergrund. Information dazu. Er hat ja in seinem Hauptwerk zu dem Thema die Religion sogar als Illusion bezeichnet. Mhm. Mir ist dazu, vielleicht ist es auch nur meine persönliche Assoziation gewesen, aber mir ist dazu das Vorurteil eingefallen, also würde ich zumindest behaupten, dass es als Vorurteil gelten kann, nämlich, dass Religion etwas quasi für die Schwachen sei. Also so da sucht man Hilfe, wenn man hilflos ist, und eine Stütze, einen Halt. Oder eben, wie Freud es dann gesehen hat, an der Stelle einen schützenden Vater, der durch die Religion symbolisiert wird. Seine Idee war, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man dabei der Religion quasi auf den Leim geht, dass man der Illusion aufsetzt, religiöse Vorstellungen könnten die eigenen Wünsche erfüllen. Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist ein Stück weit der Zeit von damals geschuldet. Würden Sie also sagen, dass Religion nicht etwas ist, was eine Gesellschaft überwinden kann, sondern Oder beziehungsweise wenn das nicht so ist, wie würden Sie denn das beschreiben, wenn Sie sagen, das ist ein Ergebnis der Zeit damals? Was ist die Weiterentwicklung? Wie muss man sich das heute denken? Also jetzt, wir stellen das nochmal kurz gegenüber, um das ein bisschen nochmal klar zu machen. Eine evolutionistische oder eine evolutionäre Idee der Weiterentwicklung und des Überwindens gegenübergestellt jetzt einem anderen Entwurf. Was war denn die Weiterentwicklung? Wie kann man sich davon lösen? Konnte man sich davon lösen? Was könnte eine heutige Perspektive sein, die vielleicht Religion und Psychoanalyse auch neu versöhnt vielleicht?
Das ist unbedingt wichtig. Das ist klasse, dass Sie das jetzt so sagen mit dem neu versöhnt, denn das ist unbedingt wichtig. Ich denke, wir kommen gar nicht darum. Und deshalb habe ich mich wahrscheinlich vorhin etwas zu schnell und missverständlich ausgedrückt, als ich sagte, das ist jetzt obsolet. Obsolet sind bestimmte evolutionistische Ideen, die von einer Höherentwicklung des Geistes ausgehen und davon gleichzeitig, denn das ist das, was zu dem Bild gehört, es gibt immer andere, die sozusagen das nicht erreichen. Und genau das ist daran eben auch zu kritisieren. Die Stärke der Wünsche, die Freud ja eigentlich ansprach, genau die müssen wir bis heute, und ich fürchte, da kommen wir nie drum herum, ernst nehmen. Weil wenn wir sie nicht ernst nehmen, und jetzt sage ich mal, die Stärke der Wünsche, sowohl die sich in der Religion formulieren, als auch die sich in der Wissenschaft formulieren. Denn ich meine, was wir jetzt in der Wissenschaft, um nur das einmal gesagt zu haben, mit der künstlichen Intelligenz jetzt, womit wir damit zu tun haben, das ist natürlich auch ein Wahnsinnsglaube, ein allmächtiger Glaube oder anders ein Glaube an die Allmacht der menschlichen Intelligenz, der hat, glaube ich, an Stärke nicht mehr und nicht weniger, als wir es in bestimmten Religionen und Religionsausübungen ebenfalls haben. Also die Stärke der Wünsche, die müssen wir, und zwar in allen, würde ich jetzt sagen, Glaubenssystemen unbedingt weiterhin ernst nehmen. Und darüber hinaus, wir müssen damit einen Umgang finden. Wir können damit auch einen Umgang finden, denke ich, denn wir sind jahrhundertelang quasi ohne Religionskriege und Konflikte ausgekommen. Das heißt, es geht. Man kann Religion aus dem öffentlichen Raum so weit herausnehmen, dass man sagt, das ist eine Privatangelegenheit. Das sollte immer unser Interesse sein. Also das heißt, wir setzen uns damit auseinander. Wir müssen die Wünsche ernst nehmen und vor allen Dingen die Intensität der Wünsche. Nur das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Religion, sondern auch zum Beispiel bestimmter Ausprägungen der Wissenschaft.
Dann drehen wir das doch mal so rum. Also Sie beschreiben eine Art, jetzt hätte ich fast wieder Allgegenwart gesagt, aber Sie beschreiben, dass eben das Prinzip, das sich in Religion niederschlägt, dass es das eben auch in anderen Disziplinen gibt. Meine Frage wäre dazu, gibt es da etwas, was Religion quasi anbietet, was Wissenschaft tatsächlich nicht kann, wofür der Mensch Religion braucht?
Gerne wird an der Stelle gesagt, und das nenne ich jetzt, sage ich jetzt auch mal, dass es etwas gibt, was sich dem Menschen und der menschlichen Erfahrung und der menschlichen Erkenntnis entzieht. Und dass es genau um dieses Entzogene, dieses nicht Fassbare, nicht Greifbare, der Rest, die Leerstelle, die Lücke, dass es darum geht in der Religion und dass wir das brauchen als Menschen. Also jetzt, das ist jetzt mittlerweile 12 Jahre alt, aber dieses Buch von Chris Teva über das unglaubliche Bedürfnis zu glauben, ihr geht es ja da an der Stelle darum. Das heißt, da siedeln ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die Religion an und vor allen Dingen die Bedeutung der Religion und dass es wichtig ist, diesen Bereich zu haben. Ich sag jetzt mal aus einer sehr religionskritischen Perspektive, dass ich nicht genau verstehe, welche Religionen da eigentlich angesprochen sind. Denn die Religionen, die ich nun mal als Religionswissenschaftlerinnen kenne, die haben alle nicht diesen Bereich des Unsagbaren, des Unaussprechlichen, des sich Entziehenden, sondern sie machen genau das, sie stopfen diesen Bereich eben voll mit Bildern. Also das ist das sozusagen, wenn man in die Religionsgeschichte geht, da gibt es in meiner Kenntnis, es kann ja noch sein, dass ich sie kennenlerne, aber gibt es keine religiöse Form, keine Religion, die nicht diesen Bereich, der eigentlich, das denke ich nämlich auch, dass wir solche Bereiche brauchen, die sich uns entziehen und das gilt es auszuhalten. Der Rest, das Offenhalten zum Rätsel, wie es Laplanche sagt, das ist unbedingt wichtig, das ist die Leistung quasi, die wir bringen müssen für unser soziales Miteinander. Das wird von den Religionen in aller Regel, so wie ich sie kenne, gar nicht ausgehalten.
Sprechen Sie da von dem Bilderverbot im Christentum?
Nein.
Also okay, verstehe, weil es gibt ja im Christentum die Idee, dass man sich kein Bild von Gott machen soll, ja? Mhm.
Das ist weniger das Christentum als die jüdische Religion. Das Christentum hat ja jahrelang das sozusagen, ist es umgangen, wie ich vorhin schon sagte, in der das Christentum hatte ja mit zwei Traditionen, soll ich das jetzt kurz ausführen?
Ja, klar, oder? Gerne.
Es hatte ja mit zwei Traditionen zu tun, als es quasi begann zu entstehen, das Christentum als Religion. Das war die römische Religion und das war die jüdische Religion. Und dann hatte es auch noch mit der griechischen Philosophie zu tun, aber das ist eine bisschen spätere Zutat. Aus der römischen Religion hat das Christentum sofort in den ersten drei Jahrhunderten vieles übernommen, unter anderem die gesamten Reliquien und Relikte aus dem römischen Kaiserkult. Das heißt, noch der Apex des Papstes heute, dieses Hütchen und das kleine Schleifchen, was da oben rauskommt, ist aus dem Jupiterkult der römischen Religion entnommen. So viel zur Antwort Bilderverbot. Das heißt, das Christentum hatte das nicht. Die jüdische Religion, die zur gleichen Zeit sozusagen herrschte im Römischen Reich oder da war als eine Religio licita, die war geduldet, die jüdische Religion, das sozusagen, die hatte dieses Bilderverbot. Und nicht die römische. Und das Christentum hat, würde ich denken, nach meinen Wissensbeständen mehr von der römischen, was Bilder und Bilderpolitik angenommen hat, als von der jüdischen. Es gab immer die Positionen, die gesagt haben, wir können und dürfen Gott nicht zeigen. Die gab es auch und immer in der christlichen Religion. Aber da wurden immer Kämpfe drum geführt. Ganz gleich in den ersten Jahrhunderten wurde heftigst gekämpft, dürfen wir oder dürfen wir nicht. Und es waren zumeist die Mönche in ihren Klostern, die kleine Statuetten gebildet haben, gebastelt haben und die infolgedessen für die Bilder waren, weil sonst wäre ihnen ja eine Einnahmequelle verloren gegangen. Und wir sprechen jetzt wirklich vom 6. Jahrhundert nach Christus.
Es gibt da ja sogar diese Bibelgeschichte zu, wo, ich glaube, ein goldenes Kalb oder so angefertigt wird. Es ist interessant, was Sie erzählen, weil ich mich dann schon eine Weile her, aber an meinen eigenen Religionsunterricht erinnere. Ich hatte noch Religionsunterricht. Ich glaube, heute ist das schon ziemlich, kann man das ziemlich wählen, ob man das überhaupt machen möchte. Aber da wurde genau dieses Bilderverbot thematisiert. Ich glaube, bei mir im Konfirmandenunterricht wurde das auch thematisiert. Und schon als ein, ja, auch etwas Wichtiges, ja, etwas Spezifisches im Christentum dargestellt.
Ja, das gab's dann. Es wurde dann sozusagen stärker mit der Reformation, die natürlich, jetzt muss man sich das immer so vorstellen, die Menschen sind ja so anders, waren sie nie, als man sich das manchmal denkt. Die Religion war, also das Christentum gab sozusagen als einen wahnsinnigen Kaufladen, ja, also mit ungeheurer Repräsentation, mit Repräsentationspolitiken, mit Reichtum, mit Ländereien und so weiter. Und dagegen richtete sich ein Stück weit die Reformation. Und damit dann natürlich auch mit den Insignien dieser katholischen Religion. Und dann sind wir bei Bildern. Und es gab natürlich dann die Bilderstürme. Nur wie das ganz oft leider ist, muss man dann an der Stelle auch mal sagen, holt sich das dann wieder ein. Also es dauerte nicht lange und dann gab es dann auch in protestantischen Kirchen wieder Bilder. Aber daher kommt es. Und dass Sie noch in Ihrem Religionsunterricht sowas gelernt haben wie das Bilderverbot, war sehr wichtig. Das heißt, Sie haben Religionsunterricht aus einer nur und einzig protestantischen Perspektive, würde ich jetzt das interpretieren, wagen. Also das ist Ihnen gelehrt worden und damit ist natürlich 1500 Jahre Christentumsgeschichte ist sozusagen ad acta gelegt worden, nicht? Also die weiß man dann.
Können Sie da noch vielleicht kurz was zu sagen? Was ist bei den Bilderstürmen passiert?
Bei den Bilderstürmen äußerte sich, und das ist das Fatale eigentlich an Bilderstürmen ja bis heute, die Bilder stürmen, glauben ja eigentlich tatsächlich an die Macht der Bilder. Sonst würden sie ja nicht stürmen, ne? Das heißt, man erkennt nicht den Illusionscharakter des Bildes, sondern man denkt, das ist real, also das ist jetzt wirklich Gott. Und dann muss ich das Bild sozusagen von Gott zerstören, weil das darf es ja nicht geben. Ich darf es ja nicht sozusagen.
Ein Gott performativer Widerspruch.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist, deshalb ist man auch so ein bisschen mittlerweile, ich will nicht sagen kritisch gegenüber Bilderverboten, aber das ist sozusagen, das dokumentiert mehr einen Glauben an Illusionen als alles andere. Also deshalb Aufklärung und Bilderverbot, Bilderstürmerei geht eigentlich in einem emphatischen aufklärerischen Sinne, geht eigentlich nicht. Weil aufgeklärt heißt, ich erkenne bei einem Bild, dass es ein Bild ist und nicht, dass es das ist, was es darstellen soll, dass es da was ein zusammenfällt. Ne? Ja. Also es ist ein ganz schwieriges, deshalb Bilderstürme zeigen eigentlich viel über die Affekte, die in den Menschen da jetzt gerade zugange sind. Und man kann sich jetzt ein bisschen psychoanalytisch gefragt. Man kann sich fragen, wo äußern sich die Affekte, sobald die Bilder zerstört werden, nicht? Und ich meine, wenn wir jetzt in die frühe Geschichte des Protestantismus gehen, dann haben wir ja ein fürchterliches Beispiel, denn dann haben wir ja die Religionskriege und wir haben gleich zu Beginn des 17. Jahrhunderts den 30-jährigen Krieg. Das heißt, also lieber an den Affekten ansetzen und sagen, warum jetzt das Bild zerstören? Lass es uns doch lieber erkennen als ein Bild. Also lieber so rum, als denn sonst, wo bleiben die Affekte, wenn das Bild zerstört ist?
Ja, man kennt das aber ja auch aus heutiger Zeit. Also die mich erinnert das gerade an die, ich glaube, Mohammed-Karikaturen heißen die, ne? Wo es ja auch viel um Affekte, um Emotionen geht, um darum, dass jemand sich gekränkt fühlt. Ja, ist das, was Sie damit kritisieren? Also greift da das gleiche Prinzip, dass da etwas nicht als Bild erkannt wird, sondern eben als Realität wahrgenommen wird?
Das lässt sich tatsächlich eher nicht vergleichen. Wobei ich verstehe, dass man den Vergleich jetzt sieht, dass man ihn auch sehen kann. Ich möchte es nicht vergleichen, weil gerade bei den Mohammed-Karikaturen ist die Geschichte sehr, sehr erforscht, wie übrigens bei den Bilderstürmen, dem protestantischen ja auch. Aber von daher wissen wir, dass es was anderes war. Beispielsweise sollte in der dänischen Zeitung ja damals sollten ja christliche Karikaturen gezeigt werden. Und die sind dann sozusagen abgelehnt worden. Und man sagte, nee, christliche wollen wir nicht zeigen. Und was machen wir dann? Und deshalb karikieren wir jetzt sozusagen Mohammed. Und dann lag das aber eine ganze Zeit auf Eis. Also ich will jetzt die ganze Geschichte nicht erzählen, nur es wurde, der Unterschied ist, dass es dann zu einem Politikum wurde. Mhm. Und die Empörung, die dann weltweit von Muslimen sozusagen geäußert wurde, passierte sowieso erst mit einem Abstand von 1,5 Jahren. Das vergisst man eigentlich immer. Also, und war ein Stück weit politisch motiviert und intendiert. Das Argument, psychoanalytisch vielleicht, die Rationalisierung war, dass man sagte, es verletzt unsere religiösen Gefühle. Da würde ich sagen, das war ein bisschen eine Adaption, ein Zurück zur Religion in einer eigentlich sehr politisch hochmotivierten Angelegenheit.
Also da war sozusagen erst die politisch brisante Situation und dann wurde, die Erklärung hintendran.
Genau, eine religiöse Aufladung des Politischen.
Ja, genau, okay, verstehe. Ich würde gerne zu dieser Geschichte, also nicht Geschichte, zu dieser Sache mit Religion so im Alltag und wo wir da so drauf stoßen, ist ja ein Beispiel, diese Mohammed-Karikaturen, das ist ein Thema, was sehr viel medial behandelt wird. Würde ich gerne eine These noch versuchen. Wir haben ja gerade über Religion und Psychoanalyse gesprochen und möglicherweise die Vereinbarkeit oder eben Freuds Kritik daran. Wenn wir die ganze Zeit über die Kritik der Psychoanalyse an der Religion sprechen, impliziert das ja irgendwie, dass es eine selbstverständliche Berechtigung zur kritischen Betrachtung durch die Psychoanalyse gäbe. Ja, also die Psychoanalyse hat eine Art Berechtigung, andere Disziplinen kritisch zu betrachten. Wenn sie das tut, impliziert sie das ja. Dann sagt sie ja, okay, ich habe diese Berechtigung, das zu tun. Ich würde mal sagen, dabei droht dann ja die Selbstkritik, also zu gucken, was man da selbst macht, unter den Tisch zu fallen. Wird die Psychoanalyse nicht dann ab einem gewissen Punkt selbst zu einer Art Religion oder zur Religion? Oder ist sie das vielleicht schon? Welche in Anführungszeichen religiösen Aspekte der Psychoanalyse gibt es möglicherweise, die unhinterfragt bleiben?
Komplexe Frage.
Versuchen wir uns dem Schritt für Schritt zu nähern.
Ich versuche mal. Also zunächst ist es mir wirklich ein großer Wunsch zu sagen, dass es in der Psychoanalyse, und ich muss sie jetzt einfach mal nennen, mindestens 3, 4, 5 Positionen gibt, wenn nicht mehr, die immer versucht haben, auch so etwas wie das unendliche Sein oder die transzendente Position also einzufangen. Mhm. Beziehungsweise die Namen sind zum Beispiel Matteo Blanco oder James Grotstein. Und ich verdanke den Hinweis auf all diese Autoren und Autorinnen, übrigens Frau Christa Rode-Daxer, die Stifterin dieser Universität. Wir haben im Gespräch, hat sie mich auf all diese Positionen hingewiesen. Das heißt, es gibt in der Psychoanalyse Positionen, die von transzendenter Position sprechen, von dem unendlichen Sein und die versuchen, diesen Bereich sozusagen sich anzunähern. Also das zum einen. Also wir sind weit hinter Freud. Also da ist dann auch keine Religionskritik an der Stelle, ne? Gut, das ist das eine. Das zweite ist Psychoanalyse, wenn sie denn selbst zur Religion wird. Also Ich halte eigentlich nichts davon, wenn wir uns bei solchen Allgemeinplätzen aufhalten. Also ich wüsste jetzt gerne an der Stelle, von welcher psychoanalytischen Position sprechen wir, um beurteilen zu können, wird sie hier quasi selbst zu der Religion? Und was wäre das denn? Was wäre denn die Parallele zur Religion? Und wenn ich jetzt weiter spinne, dann würde ich sagen, okay, eine Parallele wäre, die eigene Lehre als Wahrheit zu verkaufen. Und zwar als alleinige Wahrheit, neben der nichts anderes an Wahrheiten existiert. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, nicht, dass die Psychoanalyse selbst zur Religion wird, aber dann teilt sie einen Bestandteil, einen außerordentlich fragwürdigen Bestandteil, den es unbedingt, sei es selbstkritisch oder auch sonst kritisch, anzugehen gilt, so würde ich sagen. Also das, verstehen Sie, oder habe ich mich jetzt
klar, ne? Absolut. Ich finde an der Stelle interessant, also war natürlich ein bisschen provokativ gestellt, die Frage. Ja. Klar, das ist ja gezielt von mir so gewesen, dass es ein Allgemeinplatz ist. Was ich an der Stelle so interessant, aber auch so schwierig finde, ist, dass ja die Psychoanalyse auch im Sinne der psychoanalytischen Kur so angelegt ist, um ja letztlich auch Selbstkritik zu üben, genau zu gucken, wo bin ich möglicherweise auf dem Holzweg, wo habe ich meine blinden Flecken, wie sind die Dinge geworden zu dem, was sie heute sind, solche Fragen. Eben kritisches Hinterfragen und dadurch ja die Frage aufgeworfen wird oder so eine Leerstelle aufgeworfen wird von wer kontrolliert oder überwacht denn dann die Psychoanalyse? Also, dass damit nicht Schindluder getrieben wird, sozusagen. Ja, also, das ist ja eine Art selbsterhaltendes System. Wenn man sagt, unser System, unsere Idee ist dazu angelegt, zu hinterfragen, verselbstständigt sich die Sache dann nicht möglicherweise. Verstehen Sie, wie ich das meine? Das ist so ein bisschen in sich, also auch wieder irgendwie in sich geschlossen. Es ist ein bisschen, immunisiert sich ein bisschen durch Einflüsse von außen, weil man dann ja wieder die in das eigene System und mit den eigenen Instrumenten sezieren kann, sozusagen.
Ich möchte nicht ausschließen, dass es diese psychoanalytischen oder solche psychoanalytischen Positionen gibt. Das möchte ich nicht ausschließen. Psychoanalytiker, Psychoanalytikerinnen sind auch nur Menschen und sozusagen dann können sich die Dinge verselbstständigen. Ich gehe lieber, sagen wir mal konstruktiver, von einem emphatischen Psychoanalysebegriff aus und der sieht vor, dass in einer psychoanalytischen Kur durch Fragen des Analytikers, der Analytikerin, quasi ich selber wieder in Gang komme, mir mein Leben zu erzählen. Und zwar so zu erzählen, dass ich weitergehen kann, früher oder später auch wieder unabhängig von der Couch, ja. Das heißt, das muss der Analytiker, die Analytikerin aushalten, diese Offenheit, dieses, dass ich dann auch wieder gehe. Und so geht sie oder er ja auch. Und wenn das gewährleistet ist, dann glaube ich, gibt's diese Gefahr, die Sie da durchaus wahrscheinlich berechtigt sehen. Dann wäre die so ein bisschen nicht gebannt, aber wir müssen darüber immer wieder neu nachdenken. Also die Gefahr besteht, so kann man es auch sagen. Aber es gilt darum, einen Umgang zu entwickeln damit. Wie übrigens, wenn wir das jetzt nochmal ins Allgemeine Religion und Gesellschaft heben, wie auch für dieses Verhältnis. Auch in der Gesellschaft muss man einen Umgang mit religiösen Formen finden, die für alle erträglich sind. Es kann nicht darum gehen, dass eine Religion die Öffentlichkeit dominiert, zum Beispiel. Und so kann es nicht darum gehen, dass eine psychoanalytische Schulung oder Schule, dann könnte man fast schon von Ideologie sprechen, die Sitzung dominiert und damit quasi meinen Weg, mir mein Leben neu zu erzählen, so dass es nicht mehr wehtut. Also das zu blockieren, darum kann es nicht gehen. Und natürlich gibt's das aber.
Das heißt aber ja eigentlich, bei diesem Verständnis müsste man doch eigentlich sagen, die Psychoanalyse kann nur überleben, wenn sie sich immer weiterentwickelt und wenn sie nicht aufhört, sich weiterzuentwickeln.
Das könnte man so sagen. Wobei, was heißt weiterentwickeln? Weiterentwickeln heißt in der, würde ich jetzt mal, aber vielleicht präzisieren Sie erst nochmal weiterentwickeln, sonst sage ich, sage nur Offenhalten einer Beziehung zum Rätsel. Das ist auch mein Ästhetikverständnis zum Beispiel. Auszuhalten oder zu balancieren, dass es immer Dinge gibt, die sich mir entziehen, die ich nicht greifen kann, bei allem Kontrollwunsch und so weiter.
Also ich hab da zum Beispiel im Kopf, dass es bestimmte Regeln gibt, bestimmte Vorgehensweisen, ja, oder weiß ich, kommt mir jetzt gerade in den Kopf, die Abstinenz des Analytikers, ja, also gibt ja die Regel, dass der Analytiker von nichts von sich selbst preisgeben soll und dass, wenn persönliche Fragen kommen, dann werden diese Fragen eher so umgekehrt und dem Patienten zurückgestellt sozusagen, wie kommen Sie auf die Frage? Oder es gibt andere vielleicht ist jetzt nicht das allerbeste Beispiel mit der Abstinenz, aber es gibt so andere Grundsätze, die ja so die Qualität sichern sollen, sage ich jetzt mal, modern ausgedrückt, und wo man dann vielleicht sagen müsste, okay, die müssen auch diese Qualitätsstandards als solche müssen vielleicht hinterfragt werden.
Unbedingt.
Fällt mir gerade ein, das ist, glaube ich, ein besseres Beispiel. Es gibt die Idee, dass das sehr hochfrequent gemacht werden muss. Ja, also Psychoanalyse ist üblicherweise 2 bis 4-stündig. Ja, in jede Woche hat man 2 bis 4 Stunden. Mhm. Und davon, das habe ich zum Beispiel auch privat schon mal mitgekriegt, wollen einige Analytiker auch nicht abweichen, ohne dass das jetzt argumentiert wird, sondern da wird sozusagen die Schablone angesetzt. Ich sage jetzt mal etwas überzogen, so nach dem Motto, Freud hat das ja auch so gemacht oder Freud hat gesagt, das ist sinnvoll, das so zu machen. Mhm. Und das müssen dann doch eigentlich, also so formale Bedingungen, sage ich mal, ja, oder eben Qualitätsstandards, die müsste man doch dann eigentlich auch weiter hinterfragen und möglicherweise eben auch weiterentwickeln.
Unbedingt, also unbedingt. Und ich weiß so ein bisschen, was Sie im Kopf haben an der Stelle, aber ich selber fällt mir jetzt ein, deshalb danke schon mal für dieses Gespräch an der Stelle. natürlich gibt es diese ungemein dogmatischen Positionen, gerade unter Psychoanalytikern und Psychoanalytikerinnen. Die einen sind dann eher, sagen wir mal, gehören der Lacan-Schule an, die anderen eher der Freud-Schule, und wow, bricht da der Kampf aus. Mhm. Das versuche ich immer so ein bisschen zur Seite zu schieben. Wie gesagt, also ich gehe lieber konstruktiv von einem emphatischen Psychoanalysebegriff aus, aber Sie haben in der Sache absolut recht, denn das sind dann dogmatische Positionen. Und wo dogmatische Positionen vorherrschen, die dann womöglich auch sagen, ja, aber wenn Freud das so und so gesagt hat, dann ist das eher die Wahrheit, und dann kommt der Lacanianer und sagt, nein, ja, ja. Ne, das ist ja die Weiterentwicklung 50 Jahre später, und da ist jetzt die Wahrheit. Mhm. Dann haben wir es hier mit 2 dogmatischen Positionen zu tun, und die sind meines Erachtens beide gleich weit von dem entfernt, was man eigentlich unter gelingender psychoanalytischer Kur zu verstehen hat, wo es ja primär ja doch um die Person geht, die da jetzt mal ein bisschen bildlich gesprochen auf dem Sofa liegt und die ein Leiden hat oder der ein Leiden hat und deshalb da liegt. Und was aber so ein bisschen damit auch jetzt angesprochen ist, und das ist natürlich das Problem, dass es eine ungeheure Grauzone gibt zur Psychotherapie, und so, da ist ja auch kein geschützter Bereich, so dass, von was reden wir? Also ich kenne mittlerweile Leute, die eine Psychotherapie machen und alle 4 Wochen zu ihrem Analytiker gehen oder zu ihrem Therapeuten in dem Fall. Ja, da frage ich mich schon, was sind das für Modelle? Aber wenn es im individuellen Fall hilft, dann bitte. Psychoanalyse, denke ich auch, ist eine Entscheidung eines Einzelnen, weil da ein Leidensprozess vorherrscht, und dafür brauchst dann tatsächlich diesen Rahmen der vielleicht dreimaligen Sehens, brauchst zunächst eventuell. Ne? Also das kann man ja dann klären im Gespräch. Aber
wichtig, man sollte drüber sprechen.
Man sollte unbedingt, und man sollte nicht aus dem Auge verlieren, dass hier das Leiden eigentlich des oder der Betreffenden im Zentrum steht. Nur dann macht man ja auch sowas wie 4-mal in der Woche irgendwo hin, ja? Also wann tut man das, wenn der Leidensdruck? Und wenn das aber alles so ein bisschen in die Grauzone sich verzieht und wir machen jetzt Therapie so nach dem Motto, wir unterhalten uns ein bisschen, dann ist das himmelweit in meiner Wahrnehmung von der Psychoanalyse entfernt.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe oder wenn ich Sie richtig interpretiere, sage ich mal so, dann ist doch wahrscheinlich Ihre Position an der Stelle gar nicht unbedingt das Ausdruck, also das Dogma oder dogmatisch sein Ausdruck von Religion oder Religiosität wäre, oder?
Religiosität und Religion kommt meistens auch nicht ohne Dogma aus.
Mhm, okay.
Also das ist leider so. Und ich hatte auch für dieses Gespräch sogar so ein bisschen vorbereitet den Vergleich zwischen Kunst und Religion. Mhm. Wenn mir das an dieser Stelle kurz gestattet ist.
Gerne.
Kunst arbeitet ja auch, also jetzt ein bisschen verallgemeinert gesagt, auch immer mit Wahrheit und Illusion. Aber der Unterschied zur Religion, würde ich an der Stelle sagen, ist, dass die Kunst immer irgendwie ihre Illusion zu erkennen gibt, ja. Also sie stellt das da als Wahrheit, aber man erkennt es trotzdem als bildliche Auseinandersetzung oder figürliche oder skulpturale Auseinandersetzung mit. Das heißt, hier wird die sozusagen die Wahrheit ironisiert und die Illusion zu erkennen gegeben. Man könnte, ich weiß nicht, ob das zu weit führt, das habe ich mir jetzt für dieses Gespräch überlegt, aber man könnte darüber nachdenken, ob man sagt, daran erkennt man eine Religion, wenn die Wahrheit, die beziehungsweise die Illusion, das Illusorische, nicht sozusagen hinterfragt wird und es als Wahrheit weiter bestehen bleibt und dass man postuliert, ja, aber hier an der Stelle geht's nicht weiter, das ist die Wahrheit. Und wenn das in psychoanalytischen Positionen ebenfalls der Fall ist, dann ist da eine Parallele. Eine Parallele an, ich würde sagen, festgezurrter Hilfskonstruktion, die mehr jetzt dann aussagt über den oder die Analytikerin oder den religiösen Menschen als über den Patienten oder die Patientin.
Mhm. Wir hatten das ja jetzt dann aber schon, dass eben Religion bei uns allen im Leben irgendwie sehr viel vorkommt, im Alltag sehr vertreten ist. Sie haben auch mal gesagt, keine psychische Realität ohne Religion. Ist das etwas, womit wir wirklich so einfach umgehen können? Oder ist das nicht vielleicht auch irgendwie Ausdruck als von einem Wahn, also dass uns die Religion irgendwie im Griff hat sozusagen?
Ich möchte noch mal ein bisschen meine eigene Aussage, so wie Sie sie jetzt wiedergegeben haben, korrigieren. Nicht keine Psyche ohne Religion, aber keine Psyche ohne religiöse Bilder, so würde ich das modifizieren. Das heißt, und das, so fängt das an, wir waren im Kindergarten, wir waren in der Schule, wir gehen in Museen, wir gehen in Kirchen, eventuell noch, wie auch immer, je nach Interesse. Und überall gibt es Bilder und die haben meistens ganz viel mit Religion zu tun. Noch die ganze Literatur, also ich würde mal sagen, man versteht eigentlich nicht die Literatur, man versteht auch ganz viele Bilder nicht, wenn man nicht sich klar macht, wie viel davon sozusagen aus den Religionen kommt. Das muss man erkennen lernen. Also so weit. Und die Religion hat uns nicht im Griff, sondern wir setzen uns mit diesen Bildern auseinander. Das heißt, wir setzen uns zum Beispiel, das ist, ne, wir schauen, wie sich die Leute im 16. Jahrhundert, im 15., im 14. oder heute ihre Götter und Göttinnen vorstellen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein hochinteressantes Feld. Also das mache ich ja extrem.
Sie forschen da ja auch zu. Wir hatten ja jetzt auch schon verschiedene Richtungen davon. Also ich denke beispielsweise auch irgendwie klassisch an die Deckenbemalung in der Sixtinischen Kapelle. Ja, das ist ja so ein Bild. Aber wir hatten auch schon die Islam-Karikaturen. Vielleicht können Sie das ein bisschen mal so ausführen, ein paar Beispiele dafür nennen. Wie zeigt sich Religion im Alltag? Wie zeigt sich vielleicht auch die Lebendigkeit von Religion in unserem Alltag? In Form von Bildern, in Form von Symbolen?
Also ich denke, wie bei allem, wenn man die entsprechende Brille aufhat, dann sieht man sozusagen die religiösen Formen oder religiöse Symbole oder was auch immer. Ja, dann sieht man es eher. Und was ich verstehe, meine Lehre an der IPU auch so ein bisschen als im Sinne einer Aufmerksamkeitsschulung, also da so ein bisschen den Blick hinzulenken. Wo soll ich jetzt anfangen, wo soll ich aufhören? Also es gibt dieses Projekt, was ich mal an einer anderen Universität lanciert habe und wo ich Projektleiterin war, Iconic Religion, wenn Sie so wollen, eingeschränkt auf bildliche Religion. Und wir haben das in den Städten Amsterdam, London und Berlin durchgeführt und stellten dann fest, dass was man hätte wissen können, überall ist Religion. Und sei es noch an der Tätowierung eines Mannes oder am Amsterdamer Damplatz, wo dann, oder Damm heißt es, glaube ich, weiß nicht, wo das Label das Modelabel heißt The True Religion und so. Also so. Und wenn man einmal so ein bisschen auf der Spur ist, dann sieht man es natürlich. Dann sieht man den Ohrring als Kreuz oder den Ohrring als Sichelmond oder nicht all dieses. Das ist jetzt eher unspezifisch. Worauf ich noch mal hin wollte, ist einerseits die Kreativität, Bilder lesen zu können und dann sehen zu können, dass die Menschen, das verschiebt es nämlich auch wieder so ein bisschen ins Allgemeine, was ich gut finde, dass wir viel über Bilder bearbeiten, also Menschen, ganz viel, und dass sich das studieren lässt, noch an altertümlichen Schinken aus dem 14. Jahrhundert. Noch da können wir erkennen, dass die Menschen ganz viel über bestimmte bildliche Gestaltungen und Figurationen bearbeiten an Konflikten, an innerlichen Konflikten. Das ist das eine, das ist der eine Bereich. Der ist jetzt nicht ganz so politisch motiviert. Politisch würde ich sagen, könnten wir Bilderpolitik, Stichwort Bilderpolitik, könnten wir uns anschauen, wie die jeweils andere Religion, und jetzt bin ich so ein bisschen in der heutigen Gesellschaft und in dem heutigen, in der heutigen Situation, dass wir, dass ja auch unsere Politiker, ich meine jetzt unsere deutschen Politiker, aber man könnte auch sagen die französischen, die italienischen, also wieder sehr stark das christliche Erbe hervorkehren, also nicht, wir sind sozusagen das christliche Abendland und wogegen müssen wir aufrüsten? Wir müssen aufrüsten sozusagen gegen den bösen Islam. Das heißt, wir sind im Moment in so einer Situation der Dichotomisierung, die hochgefährlich ist, denke ich. Und in dem Zusammenhang könnte jetzt meine Lehre sein, was ich auch tue hier an der IPO zum Teil, also zumindest in einem Seminar sehr besonders gemacht habe, Bilderpolitik zu analysieren, also zu schauen, wie wird der Islam, die andere Religion in dem Fall jetzt, bildlich dargestellt in Zeitungen. Also wir gucken uns Zeitungsartikel an, wo eine verschleierte Frau und ein Soldat neben ihr und gucken uns dann an, wie ist das Bild-Text-Verhältnis. Also wovon handelt der Text? Aha, da geht's um Militär, da geht's um Bomben, da geht's um, aha, was hat denn das mit dem Bild zu tun? Und dann fangen wir an zu diskutieren, aha, welche Funktion könnte denn sonst dieses Bild dann schon im Kontext dieses Textes haben. Und das nenne ich Aufklärung über Bilderpolitiken oder über Visual Politics, wie sie jetzt im Moment en vogue sind, ja. Und die damit thematisieren, die damit eine andere Religion thematisieren und diese andere Religion, das ist jetzt in dem Fall der Islam, essentialisieren, sagt man dazu, auf ein Wesen reduzieren, als ob es den Islam gibt. Das ist übrigens ganz gang und gäbe zurzeit, auch von psychoanalytischer Seite. Es gibt psychoanalytische Positionen, die sagen, es gibt den einen Islam, nicht? Und den zeichnet das und das und das aus. Gefährlich, würde ich sagen. Gefährlich, weil so werden wir sozusagen der Vielfalt auch der menschlichen Äußerungsformen, egal jetzt welcher Religion, nie gerecht. Ne?
Aber das kann ja im Prinzip jeder im Alltag zumindest ein bisschen versuchen, ne? Solche Bilder aufzuspüren. Und wenn es in der Tageszeitung ist, oder meinetwegen auch online, wird vielleicht heutzutage mehr.
Heute mehr, gelesen, genau, richtig.
Welche Bilder werden eingesetzt für welche Themen und sowas, ist ja eine interessante Verbindung. Ist das vielleicht auch ein Stück weit der Punkt, wie Sie Religionswissenschaft und Psychoanalyse miteinander verbinden? Oder wie kommt das da in dem Zusammenhang ins Spiel, wenn Sie sagen, Sie analysieren die Bilder? Kann man sich das so vorstellen, dass sie die Bilder auf die Couch legen sozusagen?
Wenn sie so wollen, ja, wobei die Bilder sind, ja, also in gewisser Weise werden die Bilder auf die Couch gelegt, aber sie bieten auch jede Menge Vergnügen darüber hinaus, Bilder, weil es gibt Farben, es gibt Formen, aber es gibt auch Intentionen, das Bild jetzt so und so. Es gibt die Parallele, von daher wunderbar von Ihnen formuliert und gesagt, die Parallele ist, dass sowohl für die menschliche Psyche und damit der Bereich der Psychoanalyse als auch für Religion Bilder ganz, ganz wichtig sind. Also ohne Bilder geht's nicht, übrigens in anderen Wissenschaften ja auch nicht. Denken Sie nur an die Medizin, bildgebende Verfahren. Also es geht ja gar nicht mehr ohne. Das heißt, ganz wichtig, und sie fungieren unterschiedlich. Sie fungieren mal als eine Matrix, mal als ein Deutungsangebot, mal als eine Repräsentation, mal als Kunst, mal als Ästhetik. Also insofern ist ein ganz breiter Fundus damit schon mal gegeben, und es ist dezidiert transdisziplinär, wie man sich ihnen eigentlich nur annähern kann, nicht? Also man muss verschiedene Disziplinen verbinden, um Bilder adäquat dann auch interpretieren oder analysieren zu können.
Dann würde ich empfehlen, auch unseren Zuhörern, halten Sie Ausschau nach Bildern. Ja? Unsere 50 Minuten sind um. Frau Leinwert, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, und ich danke Ihnen, Herr Jakubowski.